DW Menschen und Märkte.
Neue Sanktionen gegen Russland. Weniger Gas als Reaktion. Finanzhilfen für europäische Bauern ausgesetzt. Millionenstrafe für Audi in China. Und die Zukunft der Warenhauskette Karstadt. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Länder der Europäischen Union hatten sich schon vor Tagen darauf verständigt, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Dann diskutierten ihre Botschafter in Brüssel lange kontrovers darüber, wann die Verschärfung in Kraft treten soll. Heute erzielten sie nun eine Einigung. Wie die aussieht, sagt uns Kai Küstner.
Mit ein paar Tagen Verzögerung werden die neuen EU-Sanktionen gegen Russland nun doch wirksam. Und zwar ab morgen. Die EU will den Preis, den Russland für sein Verhalten in der Ukraine-Krise zahlen soll, noch einmal in die Höhe treiben, lässt aber Moskau gleichzeitig ein Hintertürchen offen. Vor Ende des Monats, heißt es in einer aktuellen Erklärung von EU-Ratspräsident Van Rompuy, würden die EU-Botschafter sich noch einmal anschauen, wie der Friedensplan umgesetzt werde. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind, die Sanktionen auch wieder zurückzunehmen, wenn der Waffenstillstand von Dauer ist. Das hatte Ratspräsident Van Rompuy in den vergangenen Tagen immer wieder klargestellt. Und so will die EU es nun auch mit den neuen Maßnahmen halten. Anfang der Woche hatten sich noch die Sanktionsskeptiker in Europa durchgesetzt. Das neue Maßnahmenpaket war zwar beschlossen, aber zunächst auf Halde gelegt worden. Nun tritt es also, auch auf Druck der Bundesregierung hin, doch in Kraft.
Wir müssen auch Stärke demonstrieren. Und deswegen, ja, das ist ein gutes Signal, dass wir jetzt Entspannung haben, dass wir den Weg Richtung Friedensplan gehen. Aber er ist fragil. Und da darf nicht der Eindruck entstehen, dass Europa zurückschreckt und Europa wackelt. Wir müssen ein klares Signal an Putin geben, bitte geh den Weg Richtung Frieden und Entspannung weiter.
Mit diesen Worten begrüßte der Chef der konservativen Fraktion im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, die neuen Maßnahmen. Unter anderem nimmt die EU sich einige russische Rüstungs- und Ölfirmen vor. Denen soll es deutlich schwerer gemacht werden, sich auf dem europäischen Finanzmarkt mit frischem Geld zu versorgen. Wie aus Diplomatenkreisen verlautet, befindet sich unter den betroffenen Unternehmen zum Beispiel auch der Ölriese Rosneft. Sanktionen zu verhängen ist das einzige Mittel, das die EU zur Verfügung hat. Aber die müssen so hart wie möglich sein, um einen echten Einfluss auf die russische Wirtschaft auszuüben. So die Osteuropa-Expertin Amanda Paul von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Center. Nach Angaben der NATO befinden sich noch immer rund 1000 russische Soldaten im Einsatz in der Ostukraine. Mit verschärftem wirtschaftlichen Druck will die EU nun auch eine militärische Entspannung erreichen. Zum Beispiel, indem sie die bereits bestehende schwarze Liste erweitert. Auf der sollen auch russische Oligarchen auftauchen. Deren Konten werden eingefroren, sie dürfen nicht mehr in die EU reisen. Ausgenommen von den Sanktionen sind aber ganz bewusst Gaslieferanten. Wir könnten sagen, wir wollen euer Gas nicht mehr. Das mag riskant klingen, aber wir könnten ein Jahr ohne russische Energielieferungen überstehen. Und das würde die russische Wirtschaft wirklich in die Knie zwingen. So Amanda Paul, die noch tiefergehende Sanktionen fordert. Doch schon mit den jetzt beschlossenen taten sich viele EU-Länder schwer. Klar ist, je härter die Sanktionen werden, umso härter wird auch innerhalb der Europäischen Union um sie gerungen.
Russland hat die neuen Sanktionen der EU als unfreundlich kritisiert und drohte mit Reaktionen. Möglicherweise könnte das Land europäischen Fluggesellschaften verbieten, russischen Luftraum zu überfliegen oder einen Einfuhrstopp für westliche Autos verhängen. Unklar ist, wie die aktuellen Meldungen europäischer Energieversorger ins Bild passen. Die sagen, sie hätten in den letzten Tagen deutlich weniger Gas aus Russland erhalten. Hermann Krause.
Noch bis heute Mittag bestand in Moskau die Hoffnung, dass die EU keine weiteren Sanktionen gegen Russland verhängen wird. Nach Bekanntwerden der Entscheidungen verlor dann der Rubel sofort an Wert gegenüber Dollar und Euro. Auch der russische Aktienmarkt sackte weiter ab. Als erstes äußerte sich der stellvertretende Sprecher des russischen Außenministeriums, Lukaschewitsch. Dies ist eine absolut unfreundliche Aktion, die auch nicht den Interessen der Europäischen Union entspricht. Wir werden adäquate Gegenmaßnahmen ergreifen. Unsere Antwort wird den Schäden angemessen sein, die unsere Wirtschaft wegen dieser Sanktionen hinnehmen muss. Die neuen Sanktionen werden die russische Wirtschaft, die vorwiegend auf Rohstoffexporte setzt, schwer treffen, zielen sie doch unter anderem auch auf die Energieriesen Rosneft und Transneft ab. Der Kapitalbedarf von Rosneft wird aktuell auf 38 Milliarden Euro geschätzt. Angesichts dieser ungerechten Handlungen der EU kann ich nur versichern, dass wir reagieren werden. und dass wir den russischen Unternehmen, die ohne ihre Schuld auf die Sanktionsliste kommen, zur Seite stehen. Es ist die Pflicht des Staates, sie in Schutz zu nehmen. Versprach Ministerpräsident Medvedev, der zu Beginn der Woche asymmetrische Maßnahmen angekündigt hatte, ohne diese genau zu definieren. Im Gespräch ist, europäischen und US-amerikanischen Fluggesellschaften die Überflugrechte über Russland zu entziehen. Auch könnte der Import von westlichen Automobilien eingeschränkt werden, meinte ein Berater von Präsident Putin. Insgesamt sollten die Maßnahmen darauf abzielen, die eigene Industrie in Russland anzukurbeln und die europäische Konkurrenz aus dem Land zu verdrängen. Unklar ist, ob auch am Gashahn gedreht wird. Dass Russland ohne Skrupel bereit ist, Gas als politische Waffe einzusetzen, zeigte sich im Gasstreit mit der Ukraine 2005-2006. Im Januar 2006 stoppte der Energiekonzern Gazprom die Gaslieferungen an die Ukraine. Auch jetzt liefert Russland kein Gas mehr an den Nachbarstaat, mit der Folge, dass der Ukraine ein kalter Winter droht. Aus Solidarität und aus wirtschaftlichen und politischen Überlegungen pumpen Polen, die Slowakei und auch deutsche Unternehmen wiederum Gas zurück in die Ukraine, ein Vorgehen, das der Kreml aufs Schärfste kritisierte. Beobachter in Moskau glauben, dass deshalb nun die Gaslieferungen eingeschränkt werden. So gehört der polnische Ministerpräsident Tusk zu den schärfsten Kritikern Putins. Polen erhielt um die 46% Gas weniger in den letzten 48 Stunden, was Gazprom in einer Stellungnahme aber zurückweist. Russland müsse erst einmal seine eigenen Speicher füllen, heißt es. Auch der deutsche Energiekonzern E.ON meldet eine geringere Liefermenge. Die Hoffnung der Europäer, Druck auf die russische Ukraine-Politik ausüben zu können, wird in Moskau eher mitleidig betrachtet. Dazu der Vorsitzende der Duma, Sergei Naryschkin. Anscheinend gibt es noch ein weiteres Ziel der EU, nämlich die Kiewer Regierung in ihrer Politik zu ermuntern. Wenn dem so ist, dann ist die EU dafür verantwortlich, wenn die Waffenruhe in der Ukraine gebrochen werden sollte. Gestern hatte der ukrainische Präsident Poroschenko erklärt, ca. 70% der russischen Soldaten hätten mittlerweile die Ukraine verlassen. Eine Zahl, die von Seiten der NATO heute nicht bestätigt wurde. Noch seien an die 1000 bestens ausgerüstete russische Soldaten in der Ostukraine, erklärte ein NATO-Sprecher. 20.000 Soldaten stünden zudem an der Grenze auf russischem Gebiet. Um eine weitere Intervention zu verhindern, plant Kiew nun, die Grenzanlagen zu verstärken. So sollen dreifache Sicherheitszonen geschaffen werden. Der Plan, eine fast 2000 Kilometer lange Mauer zu bauen, ist auch noch nicht fallen gelassen worden. Auch wenn der Waffenstillstand hält, die pro-russischen Separatisten beherrschen mittlerweile fast die gesamte Ostukraine bis runter zum Asowschen Meer.
Auf die bisherigen Sanktionen hatte Russland mit einem Einfuhrstopp für Obst und Gemüse aus Europa reagiert. Die EU bot ihren Bauern daraufhin Finanzhilfen an, um sie für Ausfälle zu entschädigen. Doch wie heute bekannt wurde, hat sie diese Hilfen vorerst gestoppt. Offenbar ist das Geld aus dem Hilfstopf bereits aufgebraucht. Ob es dabei mit rechten Dingen zuging, ist noch zu klären. Sabine Hackländer.
Eigentlich sollte das erst vor wenigen Wochen angelaufene Hilfsprogramm noch bis Ende November laufen. Doch schon jetzt seien die bereitgestellten 125 Millionen Euro ausgeschöpft. Deshalb bleibe der Kommission gar nichts anderes übrig, als das Programm auszusetzen. In den kommenden Tagen soll nun ein neuer Antragsmechanismus vorgestellt werden, da man als Ursache zweifelhafte Anträge vor allem von Produzenten aus Polen vermutet. Das Land sei zwar tatsächlich besonders von den russischen Gegensanktionen betroffen, trotzdem seien die bis heute übermittelten Zahlen nicht realistisch. Beispielsweise sei die beantragte Entschädigungssumme für Salat und Essiggurken fast fünfmal so hoch wie die Summe der jährlichen EU-Exporte nach Russland. Bei Brokkoli und Blumenkohl dreimal so hoch. Die Mitgliedstaaten haben nun 6 Wochen Zeit, die von ihren Bauern eingereichten Anträge zu überprüfen. In EU-Kreisen geht man davon aus, dass die auszuzahlenden Beträge dann deutlich niedriger ausfallen werden. Das neue Prozedere sei notwendig, damit das Geld auch wirklich da ankomme, wo es gebraucht werde, heißt es in der EU-Kommission. Dabei müssten die fehlerhaften Anträge keinesfalls auf Betrug zurückzuführen sein. Das Beantragen von EU-Hilfen ist nicht einfach und wird in vielen Mitgliedstaaten durch Erzeugerorganisationen oder Genossenschaften erledigt, die die Anträge dann an das entsprechende Ministerium weiterreichen. Während in den Niederlanden oder Belgien fast alle Bauern in solchen Verbänden organisiert sind, sind es in Polen gerade mal 10%. Ein besser verständlicher Antragsbogen könnte also durchaus von Nutzen sein.
Audi ist einer von vielen Autobauern, die derzeit in China beschuldigt werden, ihre Marktstellung zu missbrauchen, um überhöhte Preise durchzusetzen. Chinesische Behörden haben Audi schon Anfang August für schuldig befunden. Nun wurde das Strafmaß verkündet. Umgerechnet rund 32 Millionen Euro. Aus Shanghai, Markus Remmele.
Ein Sprecher von Audi in China bestätigte gegenüber dem ARD-Studio Shanghai die Strafe. Sie beziehe sich auf Gesetzesverstöße in der Provinz Hubei. Die Behörden werfen der VW-Tochter und ihrem chinesischen Joint-Venture-Partner Preisverstöße vor. So seien Händler etwa zu Mindestpreisen für Ersatzteile und Dienstleistungen gezwungen worden. Auch der Autobauer Chrysler muss eine Strafe bezahlen, wegen ähnlicher Vergehen in Höhe von umgerechnet 4 Millionen Euro. Chinas Wettbewerbshüter ermitteln derzeit verstärkt gegen ausländische Autobauer und Zulieferer. Auch BMW und Daimler stehen im Visier der Behörden. Gegen japanische Zulieferer wurde bereits vor 3 Wochen eine Rekordstrafe von 150 Millionen Euro verhängt. Vertreter europäischer und amerikanischer Unternehmen kritisieren derweil das Vorgehen der Antikartellermittler. Die Verfahren seien nicht transparent, sagte etwa die EU-Handelskammer in China am vergangenen Dienstag. Auffällig sei zudem, dass vor allem ausländische Firmen am Pranger stünden. Chinas Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Ausländische Unternehmen seien nach wie vor willkommen im Land, so Premier Li Keqiang. China werde sich weiter öffnen und Peking sei gegen Protektionismus.
Seit diesem Morgen tagt der Aufsichtsrat der Warenhauskette Karstadt in Essen. Erstmals seit der Übernahme durch den österreichischen Investor René Benko. Die 17.000 Mitarbeiter befürchten die Schließung eines Teils der rund 80 Warenhäuser und einen drastischen Abbau von Arbeitsplätzen. Ein vollständiges Sanierungskonzept wird wohl erst im Oktober bekannt gegeben. Unser Wien-Korrespondent Ralf Borchardt hat sich unterdessen das bisherige Wirken des neuen Eigentümers Benko angeschaut, um Hinweise auf den zukünftigen Kurs zu finden.
René Benko schweigt bisher zu seinen Plänen für Karstadt. Er gibt überhaupt kaum Interviews, vor allem seit er 2013 in einem Korruptionsverfahren zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt wurde. Es ging um Bestechungsgelder an den früheren kroatischen Regierungschef Ivo Sanader, der für Benko in einer Steuersache in Italien interveniert haben soll. In einem seiner seltenen früheren Interviews sagte Benko zu seiner Gesamtstrategie:
Natürlich haben wir mit unseren innerstädtischen Immobilien immer wieder Luxusmarken als Mieter wie Prada, wie Louis Vuitton und andere. Wir sind aber auch im ganz normalen, breiten kommerziellen Handel stark vertreten. Wir haben Shoppingcenter auf der grünen Wiese mit den klassischen Mietern von H&M über Zara, von Müller bis Rewe. Wir haben innerstädtische Shoppingcenter in der klassischen breiten Positionierung.
Das Stichwort Shoppingcenter ist ein Schlüssel zu Benkos Strategie. Als das Gesellenstück des heute 37-Jährigen gilt das Kaufhaus Tirol in Innsbruck. Dem Traditionshaus in seiner Heimatstadt gab er mit Hilfe des Star-Architekten David Chipperfield eine neue, aufsehenerregende Außenhaut und ein lichtdurchflutetes Innenleben mit Einzelmietern vom Tiroler Supermarkt M-Preis über Modeketten wie Esprit bis zum Elektronikhändler Saturn mit Cafés, Ausstellungs- und Eventflächen. Die Innsbrucker Innenstadt hat das deutlich belebt. Benko:
Umso mehr freut es mich natürlich persönlich als gebürtiger Innsbruck, einen Beitrag dazu geleistet zu haben.
Eine Blaupause für Karstadt? Nicht direkt, aber ein Anhaltspunkt, wie ein Mischkonzept für Karstadt aussehen könnte. Unrentable Standorte schließen, andere neu konzipieren, bestehende Luxushäuser wie das KDW in Berlin und Oberpollinger in München optimieren. Der Karstadt-Umbau soll Benkos Meisterstück werden. Das noch zu bestimmende künftige Management wird vermutlich aus dem Kreis seiner Vertrauten kommen. Was die Signa Holding ausmacht, beschreibt Benko selbst so:
Teil des Erfolgs war es, dass es einfach gelungen ist, sehr erfahrene Manager aus europäischen Vorstandsfunktionen bei großen Immobilienunternehmen für das Unternehmen zu begeistern.
Die Frage bleibt, wie viel frisches Geld Benko in den angeschlagenen Karstadt-Konzern zu investieren bereit ist. Der Mann, der mit 17 die Schule abgebrochen, zunächst Dachböden in Wohnungen umgewandelt, zuletzt mitten in Wien das goldene Quartier eröffnet hat, mit Luxuslabels und 5-Sterne-Hotel, war vor allem stets in der Lage, namhafte Geldgeber zu gewinnen. Mit Blick auf Karstadt offenbar den israelischen Diamantenhändler Benny Steinmetz. Der PR-Berater Wolfgang Rosam sagt:
Ich bezeichne ihn als genialen Motivator für Investoren, dem es gelingt, einfach viele 100 Millionen aufzustellen, um ein tolles Projekt zu realisieren.
Widerstände ist Benko gewohnt. In Bozen musste er jüngst Pläne für ein Riesenkaufhaus nach Protesten lokaler Unternehmer deutlich zurückschrauben. Benko investiert dort voraussichtlich trotzdem. Und bei aller Kampfbereitschaft der Gewerkschaft Verdi für die Karstadt-Belegschaft, eins ist klar, am Ende geht es um Profit. Benko:
Es gibt einmal das eine oder andere Investment, wo man etwas weniger verdient. Dafür gibt es dann wieder herausragende Investments, wo man in wenigen Monaten sehr viel dazu verdienen kann. Aber ich glaube, eines ist schon beachtlich. Es gibt kein Investment, wo ich je einen Euro draufgezahlt hätte.
Der neue Karstadt-Eigentümer René Benko in einem Beitrag von Ralf Borchert. Damit sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.